Der dreht sich wie der Hahn im Wind. Wahrscheinlich wisst ihr alle, warum auf vielen Kirchturmspitzen ein Hahn zu sehen ist, oder? Wissen viele. Ja, wegen dem Wetter, das ist die eine Sache, aber der Hahn ist deshalb auf vielen Kirchturmspitzen, weil er uns an eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel erinnert. Ich werde sie euch gleich lesen, ich werde sie euch auch auslegen. Und zwar die Geschichte, die in vieler unserer Bibeln überschrieben ist mit die Verleugnung des Petrus. Also, Jesus hatte es dem Petrus ja angesagt, dass er ihn verraten würde. Petrus war da anderer Meinung. Und dann passiert es doch, wie es kommen musste, und dann beim Hahnenschrei die tiefe Einsicht, Jesus hat recht gehabt. Und deshalb findet man auf vielen Kirchturmspitzen, wir können uns überlegen, was das heißt, dieses Symbol an diese bittere Stunde für den Petrus und vielleicht auch manchmal für uns. Ich lese euch das Wort heute in der Fassung nach dem Lukasevangelium. Diese Szene ist in allen vier Evangelien überliefert mit ganz kleinen Unterschieden. Lukas 22 heißt es, sie ergriffen Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, daran erinnert der Hahn auf vielen Kirchturmspitzen. Achtet mal drauf, ich bin noch nicht ganz so kundig in Leipzig, auf wie vielen Kirchturmen der Hahn oder auch der Wetterhahn wirklich zu sehen ist. Manchmal ist er beweglich, dann nennt man ihn Wetterhahn, weil er sich dann wirklich so nach dem Wind dreht. Und also nicht nur die Redewendung, der dreht sich wie ein Hahn im Wind, kommt daher, sondern auch, kennt ihr wahrscheinlich auch, dass wir so sagen, ja, der hängt sein Fähnlein nach dem Wind. All das hängt mit dieser berühmten oder berüchtigten Geschichte zusammen, die uns die Bibel nicht verschweigt. Von Petrus, immerhin war er neben Paulus der wichtigste Mensch in der Urchristenheit. Und jedes Mal, wenn wir eine Kirchturmspitze sehen, wo so ein Hahn ist, der sich drauf dreht, tja, können wir uns verschiedene Dinge denken. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat, uns dieses unangenehme Erinnerungszeichen immer wieder so aufs Butterbrot zu schmieren. Aber es steckt ein tiefer Sinn dahinter, dass wir auch heute darüber nachdenken. Natürlich, es spricht nicht für einen reifen Charakter, wenn wir von jemandem sagen, der hängt sein Fähnlein nach dem Wind oder der dreht sich wie der Hahn im Wind. Das ist nicht schön, das von jemandem zu sagen. Und doch erzählt uns die Bibel, und das an einem so prominenten Beispiel, ja, auch dem Petrus ist das passiert. Es ist eine Erinnerung, es ist eine Mahnung auch an uns, dass wir davor auch nicht gefeit sind, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir vielleicht doch uns hinreißen lassen, Jesus zu verleugnen. Es passiert also immer wieder und immer wieder. Und Das Evangelium erzählt es ja deutlich, es ist also in der Nacht, als Jesus bereits verraten worden ist, dass der Petrus jemand war, der ja immerhin mitgegangen ist. Er hatte das ja versprochen. Jesus, ich lasse dich nicht alleine, ich gehe in den Tod für dich, ich gehe in die Gefangenschaft für dich. Und immerhin, der Petrus ist ja mitgegangen, als einziger der Jünger. Aber wir haben es gehört, dreimal wird er gefragt und jedes Mal sagt er, nee, tut mir leid, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne ihn nicht. Das sagt er zu seinem Meister, mit dem er 3 Jahre unterwegs war. Noch einmal, es spricht wirklich für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass wir in allen 4 Evangelien diese markante Geschichte haben. Bibelleser wissen das ja, es ist toll, dass wir 4 verschiedene Varianten des Lebens Jesu haben und schön, dass sich die Evangelien auch teilweise unterscheiden, weil sie uns manchmal neue Facetten von Jesus zeigen. Aber Bibelleser wissen das, je näher wir an die Passionsgeschichte kommen, die ja in allen Evangelien ausführlich dargestellt wird, umso genauer stimmen die Evangelien überein und eben auch mit dieser Szene und eben mit diesem Kerntext. Jesus hat es angekündigt, Petrus sagt, nein, 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 mir geschieht das nicht, ich werde dich verteidigen bis zum Letzten und ich gehe mit dir in die Gefangenschaft und in den Tod. Und dann aber auch mit diesem Hahnenschrei, dass Petrus überführt wird und bitterlich weint. Ich möchte mit euch nochmal zunächst nachdenken darüber, was Verleugnen eigentlich heißt. Und ich habe das schon angedeutet, diese Geschichten, die uns von den Jüngern erzählen, laden uns ja immer auch ein, dass wir uns da hineinbegeben, dass wir uns auch den Spiegel vorhalten lassen. Und ich glaube, gerade der Petrus ist jemand, dem man ja in mancher Situation auch folgen kann, hoffentlich auch mal in so einer unangenehmen Situation. Verleugnen, das ist etwas anderes als verraten. Es gibt ja noch den anderen Jünger, Judas, der das dann tut, der das wahrscheinlich auch planmäßig oder der das planmäßig getan hat, der dafür auch Absprachen treffen musste. Ich meine, das Verleugnen geschieht häufiger ungeplant. Also wenn wir plötzlich mit einer Sache konfrontiert werden und wir wissen nicht, warum Petrus Jesus verleugnet hat in dieser entscheidenden Stunde, war es Unachtsamkeit, war es Angst, war es Stolz, war es Scham, zu diesen Menschen da zu gehören, der jetzt inhaftiert wird und auf den der Tod wartet, wir wissen es nicht. Dieser Hahn an der Kirchturmspitze, der dreht sich wie der Hahn im Wind, ist für uns eine Mahnung, und jetzt komme ich zum Evangelium, wir feiern ja heute den Sonntag, freut euch, es ist auch ein Trost. Ich komme zu meinem 2. Punkt. Wir sind untreu, Gott bleibt treu. Erstmal finde ich das sehr tröstlich, dass von dem ersten Papst der Kirche dies berichtet wird. Ist auch nur ein Mensch, hat auch seine Fehler, hat auch an entscheidenden Stellen versagt. Und trotzdem möchte ich euch die Frage stellen, ob ihr dem zustimmen könnt, wenn ich sage, wir sind wie Petrus, wir sind untreu. Und auch die beste Frömmigkeit, auch die tiefste Leidenschaft, auch der festeste Glaube, auch viele Jahre Erfahrung mit Jesus bewahren uns nicht davor, dass wir Fehltritte begehen. Noch einmal, es ist sympathisch und auch ein bisschen tröstlich, dass Petrus das passiert. Er war ja wirklich ein glühender Jesus-Anhänger und manchmal gingen ihm so die Pferde durch mit seinem Charakter, aber es ist ja irgendwie auch völlig klar, auch zu sehen in der Bibel, der Petrus ist immer jemand, der ganz vorne dran war. Er gehört zu den ersten Jüngern, die Jesus berufen hat. Er ist derjenige, der oft als Sprecher der Jünger auftritt. Er prescht vor, er traut sich, auf das Wasser zu gehen und Jesus entgegenzugehen und merkt tatsächlich, zumindest für einen Moment, das Wasser trägt. Er hat diese Sternstunde, wo Jesus fragt, was sagen denn die Leute über mich, was sagt ihr eigentlich, wer bin ich? Wo er sagt, du bist Christus. Dieser Petrus, der so oft vorne dran ist und so leidenschaftlich ist, dem passiert ein Fehler, ein Fehltritt. Und ich stelle mir die Frage und ich möchte euch die Frage stellen, weil das ja auch immer wieder vorkommt, wir machen einfach Fehler. Wir begehen Verfehlungen. Und davor sind wir auch als Christen nicht gefeit. Es passiert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich meine das wirklich ehrlich, weil das ist ein Lebensthema. Wir machen Fehler. Wir machen auch Fehler, die wir nicht zurücknehmen können. Und die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den eigenen Verfehlungen um? Mit den anderen, das ist vielleicht immer ein bisschen leichter da, auf die mit dem Zeigefinger zu zeigen oder irgendwie sowas, aber das ist ja nicht der Weg, sondern die Frage heute, die ich an den Petrus mit euch auch ein bisschen durchbuchstabieren möchte, ist, wie gehen wir mit den eigenen Verfehlungen um und auch mit den eigenen Verfehlungen, die uns als glaubende Menschen treffen können, als Menschen, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass die vier Varianten dieser Verleugnung des Petrus, also in den vier Evangelien, kleine Unterschiede haben. Und ich habe bei einem Ausleger gelesen, dass besonders das Lukas-Evangelium die Passionsgeschichte so erzählt, dass wir sehr viel davon in unser eigenes Leben übertragen können. Wir sind jetzt in der Lukas-Variante und da sind es drei Dinge, die den Petrus zu sich kommen lassen. Also nachdem er das gemacht hat, dreimal, gesagt hat, nee, den kenne ich nicht, da kräht der Hahn. Da erinnert er sich an das Wort, das Jesus vorher zu ihm ja mal gesagt hat. Und jetzt das Dritte, und das ist was ganz Kostbares, was uns nur Lukas hier überliefert. Die Zuwendung und der stumme Blick, der von Jesus auf ihn kommt. Ich lese nochmal diese Stelle vor, wo es jetzt ganz spannend wird, wo Jesus auch am tiefsten Punkt angelangt und alsbald, während Petrus noch redete, krähte der Hahn und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Das ist so ein starkes Wort, wisst ihr das? Jesus, der seinen Tod erwartet und der das weiß. Jesus, der auf den Beistand seiner Freunde gebaut hat und seiner Jünger und gesagt hat, hier wachet und betet, dass er nicht in Versuchung und Anfechtung fällt. Und dann ist einer mit dabei, der ihn auch verrät. Und jetzt das pure Evangelium, der Grund, warum wir uns auch heute freuen können, auch im Leiden Jesu, dass Jesus sich umwendet und den Petrus anschaut. Das gilt auch uns. Das gilt auch uns, wenn wir eine Verfehlung begehen, dass wir wissen dürfen, Jesus ist da und schaut uns an. Und er schaut den Petrus an. Es wird ja nicht beschrieben, wie er das macht. Ein Kirchenlehrer sagt, Albertus Magnus, in diesem Blick der Barmherzigkeit geschieht die Bekehrung des Petrus. Spannend, oder? Also dieser Blick Jesu, der uns anschaut, auch wenn wir Fehler begehen, und diese starke Botschaft, die wir da mitnehmen können, mitten im Leiden Jesu, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Wahnsinn. Ich finde das so wichtig. Bitte nehmt das mit, dass Gott treu ist, auch wenn wir vielleicht sehr betrübt sind über das, was wir gemacht haben, und auch wenn ich das gar nicht kleinreden will, Schuld ist Schuld. Drittens, gegründet auf den Tränen des Petrus. Wir haben uns eben diese Verleugnungsszene angeschaut. Ich möchte euch noch mal ein paar Verse vorher mitnehmen. Judas hat den Verrat begangen oder schickt sich an, diesen Verrat zu begehen. Die Jünger haben das Abendmahl gefeiert. also wenige Verse vorher im gleichen Kapitel wird das berichtet. Und dann gibt es einige Gespräche, die Jesus noch mit den Jüngern führt. Und da sagt er zu dem Petrus, kurz vorher, wenige Stunden vorher: Simon, siehe, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und danach der sprudelnde Petrus sagt: Nein, 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 das geschieht niemals. Ich werde mit dir in die Gefangenschaft und in den Tod gehen. Und dann sagt Jesus das mit der: Ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Aber ich möchte jetzt nochmal auf dieses Wort und auf diesen Zusammenhang eingehen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn wir jetzt nochmal in diese Szene hineingehen der Verleugnung, muss man doch mal ganz kritische Fragen stellen. Hat Jesus sich geirrt? Kann er nicht beten? Werden seine Gebete nicht erhört? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und jetzt sehen wir den Petrus, der dreimal sagt: Nee, ich kenne dich nicht. Das kann kein Glaube sein, das kann nicht gemeint sein. Offenbar ist dieser nicht erlöschende Glaube des Petrus, für den Jesus gebetet hat, dass er fähig ist zum Weinen und zum Umkehren. Es gibt ein altes Gebet, das ist 1000 Jahre alt, und das hält fest: Herr, du hast deine Kirche gegründet auf die Tränen des Petrus und die Briefe des Paulus. Ich habe vorhin gesagt, es Fehler passieren. Die Frage ist, auch bei Verfehlungen, wie gehen wir damit um? Und hier geschieht Bekehrung des Petrus, die dann später ja noch weitergeht. Jesus wird ihm ja nach der Auferstehung ganz viel anvertrauen. Vorher, wo Jesus ihm sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt er übrigens danach gleich: Wenn du dich dereinst bekehrst. Und genau diesen Moment haben wir vor uns. Und auch das ist Evangelium pur, dass in dem Moment, wo wir ganz unten sind, wo wir das vielleicht auch bereuen, was wir gemacht haben, auch vor Jesus gemacht haben, dass da diese Umkehr möglich ist. Und dass diese Tränen, die beim Schrei des Hahnes dann aus dem Petrus hervorbrechen, doch sein Herz erneuern und ihm seinen Stand auch vor Gott zeigen. Gott will keine Helden. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Aber Gott möchte, dass wir ihm unser Herz zuwenden und dass wir immer wieder umkehren und uns von Jesus anschauen lassen und lieben lassen und neu machen lassen. Also wie kostbar sind diese Tränen des Petrus. Ich fasse nochmal zusammen. Der dreht sich wie der Hahn im Wind. Wir sind untreu, Gott bleibt treu. Und drittens, gegründet auf den Tränen des Petrus. Lass uns das mitnehmen, dass unser Herz immer wieder umkehrbereit ist. Und dass unser Herz auch immer wieder den Blick Jesu sucht, der uns anschaut und der uns so auch verändert und auch die Dinge wieder ins Reine bringt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.